Einen schönen guten Abend wünsche ich allen. Schön, dass du, dass Sie da sind, dass ihr euch Zeit genommen habt, euch habt einladen lassen und von dem, was vom Himmel gerade runterfällt, dass euch aufgemacht habt, trotz des Regens hierher zu kommen. Herzlich willkommen, schön. Wir begrüßen auch Rudi und seine Frau. Und ich weiß nicht, ob du noch einen Satz zu dir sagst. Bist ja doch nicht so ein bekanntes Gesicht hier in der Gegend, am Dialekt, wer weiß.
Mal sehen.
Ja. Wir freuen uns, dass hier im Landkreis von der Corona-Situation die Inzidenz bei null angelangt ist, seit 2 oder 3 Tagen. Sodass wir heute, wenn wir hier zusammen sind, einerseits, ihr habt überall diese Zettel gefunden, euren Namen draufschreibt. Lasst den Zettel bei euren Stuhl, Vordermann ist so eine Ablage, lasst ihn dort einfach liegen oder unten beim Stuhl an den Füßen, schreibt euren Namen drauf, lasst das hier liegen. Und das ist die eine Sache, die noch von der Corona-Sache geblieben ist. Das zweite, wenn wir dann jeden Moment ein Lied singen, auch bei dem Lied bitte mit Maske singen. Das sind so die zwei Sachen, die noch von der Corona-Sache übrig geblieben sind. Wir haben die Möglichkeit, die Aufnahme, die wir heute hören, den Vortrag, auch als CD zu bestellen. Also wer irgendwie sagt, das möchte ich gern nochmal nachhören, das möchte ich jemanden mitbringen, jemanden, mit dem er irgendwie im Gespräch seid, hinten gibt es einen Tisch, dann sozusagen, wo ihr auch rausgehen könnt, schreibt dort auf so eine Postkarte eure Anschrift, euren Namen, die Anzahl und fühlt euch da ganz frei, in der Anzahl zu bestellen, dass einfach das, was hier gesprochen wurde, der Vortrag einfach weitergegeben werden kann, dass das weitergegeben wird. Im Anschluss möchten wir einladen, es muss niemand sofort nach Hause gehen, sondern es besteht einfach noch Möglichkeit, die Zeit am Abend zu nutzen, ins Gespräch zu kommen, vielleicht Fragen zu stellen, Rückfragen oder irgendwie einfach ein Anliegen vorzutragen, dass wir, wenn wir dann zum Ende sind, ist noch Möglichkeit für Getränk, ob wir es mit rausnehmen können, wie es eigentlich gedacht war, vom Wetter wahrscheinlich nicht, aber dass wir das auch einfach nutzen. Ich möchte jetzt, bevor wir dann als nächstes ein Lied singen, ein Gebet sprechen und bitte dazu, dass wir aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass es möglich ist, dass wir uns hier in dieser Zahl in der Emmauskirche heute treffen können. Herr Jesus, wir möchten dich um deinen Schutz und äußere Bewahrung bitten, dass du uns innerlich das, was in unseren Gedanken irgendwie vielleicht von der Woche, von den Tagen, von den letzten Stunden irgendwie durch den Kopf schwirrt, Herr Jesus, dass du es ruhig machst und dass du durch die Worte, die wir hören, uns ins Nachdenken bringst, dass wir das bewegen, dass wir da hin und her überlegen, ob diese Botschaft nicht deine Botschaft in unser Leben, in mein Leben hineinsprechen soll. Herr Jesus, wir danken dir für das Miteinander und bitten dich um deinen Segen für Reden, Hören und Nachdenken. Amen.
Amen.
Wir setzen uns wieder und ich glaube, es gibt einen Liedvorschlag.
Ja, wir wollen das Lied 356 singen. Danke, mein Vater. Es wird auch in der Folie angezeigt, ob auch jemand in dir. Danke, mein Vater, für alles, was du schenkst.
Ja, ganz herzlichen Dank für das Begrüßungslied hier am Anfang von diesem großen Chor, den wir heute Abend hier in Groß-Schönau eingeladen haben. Das ist eine große Freude für mich, hier zu sein. Und ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Guten Abend. Ich war vor 11 Jahren das letzte Mal, glaube ich, hier. Nee, war, glaube ich, 2013 oder 15 war ich nochmal hier, ne? Aber ich erinnere mich an 2011, klang ein bisschen frischer. Aber wir haben 4 Tage Zeit zum Üben und wir fangen heute Abend an. Guten Abend.
Guten Abend.
Na bitte, geht doch. So, ich freue mich hier zu sein und ich möchte zunächst einmal, als erstes einmal Grüße ausrichten von meiner Heimatgemeinde, Heimatversammlung in Monheim am Rhein. Das sind etwa bis hierhin so um die 700 Kilometer. Und wir sind sie, meine Frau Annegret und ich, wir sind sie sehr gerne gefahren, weil wir uns sehr gefreut haben, nach Groß-Schönau zu kommen, weil ich, und das muss ich jetzt einfach nur so sagen, nicht, das ist jetzt nicht irgendwie nach, irgendwie, dass ich euch schmeicheln möchte, aber wir haben hier diese obere Lausitz ins Herz geschlossen. Das ist so eine schöne Gegend hier. Und bisher, die paar Tage, die wir jetzt schon hier sind, haben wir festgestellt, nicht nur eine schöne Gegend, sondern auch nette Leute. Und die Frauen, die können alle so gut kochen. Das macht mir manchmal Mühe. Also nicht, weil mir das nicht schmeckt, aber weil ich immer dabei zunehme. Und das ist mein großer Fehler und meine große Schwäche, das Essen. Naja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir hier sind. Und vielleicht die Leute, der Egmund hat gerade gesagt, ich sollte vielleicht einen Satz sagen zu mir. Tue ich eigentlich nicht so gerne. Ich rede lieber über den Herrn Jesus. Aber ich kann verstehen, wenn die Leute, die dann vielleicht zum ersten Mal in dieser Gemeinde sind, in der Emmauskirche sind und vielleicht das erste Mal den Rudi Joas sehen oder hören, dass die ein Recht haben, darauf zu wissen, wer das ist. Also 74 Jahre alt, verheiratet mit dieser jungen Dame hier. Voriges Jahr hatten wir Goldhochzeit feiern dürfen. Das war ein großer Segen, auch gerade in Bezug, wenn wir heute über so ein Thema nachdenken, über die Ehe, über den Glücksfaktor, den habe ich also wirklich, ich habe hier wirklich eine Hauptgewinn erwischt. Und da bin ich sehr dankbar für, dass sie auch immer dabei ist. Ich hatte vor ein paar Jahren hatte ich einen Schlaganfall und dann leide ich auch noch ein paar andere Sachen. Aber sie ist meine Hilfe an meiner Seite. Da wollen wir heute auch drüber hören. Und sie hat die Aufgabe zum Beispiel, mich überall hinzufahren. Also ich fahre schon auch selber und wir wechseln uns ab. Wenn wir nach Spanien fahren, da dürfen wir seit einigen Jahren jedes Jahr eine Freizeit abhalten. Und da wechseln wir uns natürlich ab. Aber jetzt hier nach Groß-Schönau ist sie fast die ganze Strecke gefahren. Und das Schöne ist, sie fährt so gut, ich kann dabei daneben sitzen und schlafen wie ein Baby. Und das ist auch ein richtiges Geschenk, sage ich euch. Ja? Also, das sollte jetzt genügen zu mir. Vielleicht noch eine Sache, die ich hinzufügen möchte, damit niemand hier nachher vielleicht beleidigt ist oder irgendwie denkt, was ist das denn für ein Rüpel? Ich werde mir heute Abend und auch die anderen Abende und auch morgen Abend herausnehmen, euch alle zu duzen. Und damit will ich jetzt nicht einfach so plump vertraulich wirken, sondern ich habe eine Botschaft. Deswegen habe ich mich manchmal ein bisschen dagegen gewehrt, wenn ich dann so einen Abzug von den Einladungen bekomme und da steht dann drauf Referent Rudi Joas. Und dann sage ich, streich das Wort Referent. Ich bin kein Referent. Ich bin Prediger oder du kannst Evangelist sagen oder Redner sagen. Aber ein Referent, der referiert über ein Thema, was er vorher sich angelernt hat. Und ich referiere nicht über ein Thema, sondern ich predige über ein Thema, und zwar ein Thema, was ich nicht angelernt habe, sondern was tief in meinem Herzen verwurzelt ist, weil ich seit 55 Jahren mit dem Herrn Jesus unterwegs bin. Und davon bin ich so durchdrungen, dass ich einfach nicht anders kann, als darüber zu reden. Und deswegen will ich euch auch, weil diese Botschaft mir so wichtig ist, will ich euch diese Botschaft so deutlich wie möglich ins Herz hineinrufen. Und deswegen wähle ich dabei immer das Du. Und wenn dich das stört und wir kommen hinterher ins Gespräch, sprich mich einfach an, da werde ich dir zeigen, ich weiß auch, wie man sich benimmt unter Erwachsenen. Aber bei der Botschaft bleibe ich bei dem Du. So, und dann darf ich noch einmal, der Egmont hat das gerade in der Begrüßung schon gesagt, meine Frau ist zwischenzeitlich rausgerannt und hat schnell diese Bestellkarten geholt. Auf dem Schriftentisch, der dort hinten am Ausgang steht, dort habe ich Schriften von Missionswerk Heukelbach mitbringen oder schicken lassen. Die liegen da aus. Alles, was auf diesem Tisch liegt, ist umsonst. Nur der Tisch muss stehen bleiben, weil der gehört nicht Heukelbach. Bei Heukelbach gibt's alles umsonst, nur der Tisch, der gehört der Gemeinde. Und mit denen will ich mir nicht verderben, weil ich habe in meinem Herzen immer die Hoffnung, vielleicht laden die mich ja nochmal ein, vielleicht nehmen sie sich nochmal so ein mutiges Herz, um den Joas nochmal einzuladen. Ich würde mich drüber freuen, aber bedient euch beim Rausgehen bei den Schriften zum selber lesen und zum Weitergeben. Kann alles weg sein. Und da liegen auch diese Karten und die müsst ihr ausfüllen mit eurer Adresse und ankreuzen, ob ihr nur von heute oder von einem Tag, dann mit Datum, die Vorträge haben wollt oder die ganze Reihe von heute Morgen bis am Sonntagvormittag. Und dann schmeißt ihr diese Karte in die Tüte, die da steht. Die steht jetzt noch nicht da, aber Tüten sind da, Papiertüten. Die stellt meine Frau gleich noch auf und dann schmeißt ihr die einfach in die Tüte hinein und dann könnt ihr etwa in 14 Tagen oder vielleicht sind es auch manchmal 3 Wochen, je nachdem wie das Tonstudio beim Missionswerk Heukelbach ausgelastet ist, werdet ihr dann die bestellten CDs alle erhalten und zwar völlig kostenfrei. Und da dürft ihr auch, wenn ihr jemanden habt, dem ihr die weitergeben wollt, dann dürft ihr auch 2, 3, 4, 5 oder 6 CDs aufschreiben, die kriegt ihr auch alle kostenfrei zugeschickt. Aber nicht einfach bestellen, weil sie umsonst sind und die dann im Keller einbunkern, sondern dann auch weitergeben, weil das ist unser Wunsch vom Missionswerk und das ist auch der Wunsch von den Geschwistern hier in der Gemeinde, dass das Evangelium verbreitet wird. Also macht bitte davon reichlich Gebrauch. Und jetzt sind wir schon am Thema von heute Abend. Das haben wir ja überschrieben mit dem Titel Die Ehe, der unterschätzte Glücksfaktor, weil viele Leute heute gar nicht mehr wissen, wie glücklich eine Ehe machen kann. Und das haben wir auch schon alle gemerkt, dass wir in einer Welt leben, die wirklich sehr wenig übrig hat für die Würde und die Unantastbarkeit der Ehe, so wie sie von Gott gedacht wurde. Und so Begriffe wie Vertrauen oder wie Treue oder Hingabe, das sind Begriffe, die für viele Menschen in unserer Gesellschaft heute altmodisch geworden sind. Aber Gott hat die Ehe als eine lebenslange Beziehung von einem Mann und einer Frau eingesetzt. Und weil es Gottes Idee ist, enthält natürlich auch die Bibel, das Wort Gottes, den Bauplan Gottes, nachdem der Mensch in Ehe und Familie wirklich Erfüllung finden kann. Nun, in der Bibel, im Alten und Neuen Testament zusammengenommen, gibt es weit über 500 Bezüge zur Ehe. Aber da will ich mich natürlich nicht drauf beziehen jetzt oder die alle zitieren, weil das würde den Abend etwas sprengen. Aber ich werde mich auf 2 Kernaussagen in Bezug auf Ehe nach Gottes Gedanken beschränken. Und die erste finden wir im Alten Testament im sogenannten Schöpfungsbericht. Und die zweite im Neuen Testament. Und weil ich schon gesehen habe, dass nicht so viele Leute eine Bibel dabei haben, habe ich die Bibeltexte alle hier an der Wand mitstehen, damit ihr mitlesen könnt, weil ich persönlich davon überzeugt bin, dass das Wort Gottes mehr Power hat, mehr Kraft hat, als ich mir jemals ausdenken könnte, was ich euch an Gedanken weitergeben könnte. Also ich lese zunächst aus dem ersten Buch Mose Kapitel 2 einige Verse. Da formte Gott der Herr den Menschen. Er nahm lose Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Dann sagte der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch so alleine ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Da ließ Gott der Herr einen Tiefschlaf über den Menschen kommen. Er nahm die eine seiner Seiten und verschloss deren Stelle mit Fleisch und aus der Seite baute er eine Frau und brachte sie zum Menschen. Da rief der Mensch: Diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich und sie gehört mir. Sie ist ein Stück von mir. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Soweit zunächst aus dem ersten Buch Mose, aus dem Schöpfungsbericht. Das ist gewissermaßen so die Einsetzung der Ehe. Aber Gott will nicht nur eine starke, eine unauflösbare Ehe, sondern er will gleichzeitig mit der Ehe ein Spiegelbild seiner Beziehung zu seinem erlösten Volk. Und das ist seine Gemeinde. Er möchte ein Spiegelbild uns zeigen. Und deswegen wiederholt Paulus im Neuen Testament in seinem Abschnitt diesen Schlüsselvers aus dem ersten Buch Mose. Und zwar finden wir diesen Vers von Paulus zitiert im Neuen Testament im Brief, den er an die Christen in Ephesus geschrieben hat. Und in diesem Abschnitt, wo er diesen Vers zitiert, diesen Schlüsselvers, fügt er noch einige bedeutende Details hinzu. Und das ist der zweite Abschnitt, den ich vorlesen möchte am Anfang. Und zwar aus dem Epheserbrief Kapitel 5, die Verse 22 bis 32. Ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Denn so wie Christus das Oberhaupt der Gemeinde ist, er hat sie ja errettet und zu seinem Leib gemacht, so ist der Mann das Oberhaupt der Frau. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen, und zwar in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Fehler, ohne Falten und sonstige Fehler, heilig und tadellos. So sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde. Denn wir sind ja die Glieder seines Leibes. Und an dieser Stelle wiederholt der Apostel Paulus den Schlüsselvers aus dem Schöpfungsbericht und er sagt: Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden völlig eins sein. Naja, ich bin ziemlich sicher, weil viele Leute, die die Bibel nicht so kennen, also viele von hier im Saal, die werden die Bibel und diese Stelle wahrscheinlich schon oft gelesen haben und so weiter, aber Leute, die ein bisschen fremd denen sind, die werden vielleicht innerlich schon mal gestöhnt oder vielleicht sogar aufgeschrien haben bei der einen oder anderen Formulierung, wenn es da um Unterstellen und Unterordnen geht und so weiter. Aber keine Sorge, auf diese Dinge werden wir alle noch kurz zu sprechen kommen. Also, Gott wollte uns mit dem Ehepartner nicht nur eine perfekte Ergänzung schenken, sondern er wollte uns in der Ehe eine sogenannte Gegenstandslektion in Bezug auf die Beziehung zwischen dem Herrn Jesus Christus und den erlösten Menschen, also der Gemeinde, erteilen. Und deswegen fügt Apostel Paulus am Ende dieses Abschnitts über die Ehe noch hinzu: Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und auf die Gemeinde. Da deutet er schon an, dass Gott nicht nur die Ehe gestiftet hat, sondern gleichzeitig uns in der Ehe etwas deutlich machen will. Und wir wissen natürlich, weil die Ehe Gottes Idee ist, war sie immer schon von Anfang an ein Dorn im Auge Satans, dem großen Widersacher Gottes. Und nur ein kurzer Blick in unsere Gesellschaft, die bestätigt das. Wir sehen das, dass die Ehe in unserer Gesellschaft massiv angegriffen wird. Ich will einige dieser Angriffe auf die Ehe in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft nennen. Als erstes nenne ich einmal die Scheidung. Also 2014, das war das letzte Jahr, wo ich mal in das Statistische Bundesamt hineingeschaltet habe, um da mal einige Daten zu holen. 2014, kann man sagen, wurden 35-40% aller Ehen, die verbindlich vor dem Staat geschlossen wurden, die wurden wieder geschieden. Und ich muss davon sagen, davon, von diesen Scheidungen sind insgesamt etwa 2,3 Millionen Kinder betroffen. Und das sind meistens die, die am meisten darunter leiden, wenn Vater und Mutter auseinandergehen. Und die meisten Kinder erleben die Trennung ihrer Eltern, wenn sie zwischen 3 und 13 Jahren alt sind. Zweiter Angriff, Ehebruch. Nun, viele Leute, wahrscheinlich auch hier im Saal alle Leute, wahrscheinlich, viele wissen, dass Gott Sex außerhalb der Ehe verbietet, in den sogenannten 10 Geboten. Da steht im 2. Buch Mose, Kapitel 20, du sollst nicht Ehe brechen. Um uns aber deutlich zu machen, und das will ich ja auch bei meiner Botschaft, ich will es euch deutlich machen, damit wir wissen, dass Ehebruch nicht erst im Bett der Nachbarin beginnt, hat der Herr Jesus in seiner bekannten Bergpredigt, hat er einige Gebote, unter anderem auch dieses hier, etwas präzisiert, damit da keiner sich zurücklehnen kann und sagen kann, ich bin noch nie irgendwo in einem Bordell gewesen. Und deswegen hat der Herr Jesus da erklärt in dieser Predigt, was unter diesem Gesetz, du sollst nicht Ehe brechen, wirklich zu verstehen ist. Er sagt in Matthäus 5, ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Das sollte relativ rasch alle Männer zum Schweigen bringen, wenn man so forsch dabei ist, ich bin immer treu gewesen. Ganz vorsichtig sein. Drittens nenne ich als dritten Angriff Zusammenwohnen. Nun, ich sag mal, dieses Wort hört sich ja harmloser an, als es ist. Aber so ist das leider heute. Heute wohnt man einfach zusammen, anstatt zu heiraten. 1972 gab es in der Bundesrepublik 137 Ehen ohne Trauschein, so nannte man die damals. Und 1990, also gar nicht viele Jahre später, also nach der Wiedervereinigung, waren es schon, also nicht mehr 137, sondern 963.000 Ehen ohne Trauschein. Ein Jahr später, 1991, waren es schon 1,4 Millionen und 2007 waren es 2,4 Millionen. Und 1970, also ganz am Anfang von dieser Zahlenreihe, die ich gerade mal kurz erwähnt habe, 1970 waren 7,2% der Kinder, die da geboren wurden, die waren alle unehelich geboren, so nannte man das damals noch. Also außerhalb der Ehe, außerhalb einer legal geschlossenen Ehe. Und 2013, da waren das nicht mehr 7%, sondern 34,8%. Da hat sich diese Zahl der unehelich geborenen Kinder, die außerhalb einer gesetzlich geschlossenen Ehe geboren wurden, verfünffacht. Und da ist die Bibel, liebe Freunde, da ist die Bibel ganz unmissverständlich. Und das ist das Schöne, ich kann euch wirklich die Wahrheit aus der Bibel vortragen. Ja, und die ist manchmal hart und manchmal tut sie auch weh, wenn sie so ins Herz trifft. Wenn zwei Menschen zusammen schlafen oder zusammen leben, dann sind sie entweder verheiratet oder, wie die Bibel es sagt, sie leben in Hurerei. Das sind deutliche Worte, die Gottes Wort hier sagt. Als vierten Angriff nenne ich Zügellosigkeit. Nun, ich glaube, die Bibel nennt dieses Wort Zügellosigkeit, finden wir in der Bibel nicht, aber die Bibel gebraucht manchmal ein Wort dafür, das heißt Unzucht. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft noch unter den Nachwirkungen der sogenannten freien Liebe aus den 60er und 70er Jahren leidet. Nach diesem Lebensprinzipien, da kannst du mit einer Person schlafen und ihn dann nach der Nacht verlassen, seinen Namen und alles andere vergessen und ihn niemals wiedersehen. Zügellosigkeit, Unzucht. Als fünften Angriff nenne ich Pornografie. Auch das ist ein Angriff des Widersachers gegen die Ehe, der rasant zunimmt, erschreckende Ausmaße angenommen hat. Weil die meisten Ehemänner und mittlerweile zunehmend auch Frauen ihre Befriedigung lieber in Pornografie suchen als in einer liebevollen Beziehung zu ihren Ehegatten. Und nur zu eurer Information, im Internet diese großen Suchmaschinen, die es da gibt, Google ist ja die bekannteste und so weiter, 25% aller Suchanfragen bei Google oder anderen Suchmaschinen beinhalten pornografische Artikel oder Bilder oder dergleichen. Und die Pornoindustrie hatte einen Jahresumsatz von fast 100 Milliarden Dollar. Das ist mehr Umsatz als Microsoft, Google, Amazon, eBay und Netflix zusammengenommen. Da merken wir schon, was das für ein Angriff ist, wie massiv der kommt. Als sechsten Angriff nenne ich die moderne Frauenbewegung. Das ist auch ein Teil des Angriffs auf die Ehe. Weil diese moderne Frauenbewegung ist der Versuch einer Umdeutung der biblischen Rolle von Mann und Frau innerhalb der Ehe. Als siebten Angriff nenne ich die Trunksucht. Weil viele Ehen und viele Familien durch Alkohol zerstört werden. Da gibt's kaputte Ehen oder kaputte Familien, missbrauchte Kinder und so weiter. Aber Gottes Wort sagt uns im Propheten Hosea im Alten Testament, Hurerei, Wein und Most nehmen den Verstand weg. Als achten Angriff habe ich mir aufgeschrieben, Karrieresucht. Das sind die Fälle, wo Männer oder Frauen, meistens sind es die Männer, nur das eigene Vorwärtskommen, nur das Geld, nur die materiellen Dinge oder auch nur durch Geltungssucht ihr Leben gestalten wollen. Das ist alleine maßgebend. Da hat man keine Zeit mehr für den Ehegatten oder für die Familie, für die Kinder und dergleichen. Und als letztes nenne ich als Angriff Medien. Und da fällt alles drunter, Zeitungen, Fernsehen, Radio und so weiter. Weil Fernsehen und Werbung stellen uns Ehebruch oder Hurerei oder Homosexualität, sie stellen uns alle diese Dinge als gleichwertige Formen des Zusammenlebens vor. Das kennt die Bibel so nicht. Und ich brauche nicht meine Meinung zu sagen, ich brauche nur das zu sagen, was Gottes Wort sagt. Und all das, was ich gerade so vorgetragen habe an Angriffen vom Widersacher, vom Feind Gottes, macht nicht Halt vor echten Christen und vor bibeltreuen Gemeinden, weil das kommt in die Gemeinden rein, weil es in unseren Köpfen drin ist. Wenn aber eine Ehe auf dem Felsen einer gesunden Beziehung zu dem Herrn Jesus steht, wenn sie da gegründet ist, dann kann sie auch den Stürmen aus der Gesellschaft widerstehen. Der Herr Jesus sagt im Lukas 6, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an das Haus und konnte es nicht erschüttern, denn es war auf den Felsen gegründet. Der aber gehört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es, und der Sturz jenes Hauses war groß. Und das haben wir alle schon erlebt, liebe Freunde, dass wenn in einer Gemeinde, wir haben das in unserer kleinen Gemeinde in Monheim am Rhein erlebt und möglicherweise auch hier, ich weiß es nicht so im Detail, aber wenn da eine Ehe so erschüttert wird durch irgendeine Katastrophe oder durch irgendeine dieser Angriffe, das ist eine so gigantische Katastrophe. Da weiß man, was der Herr Jesus in seinem Wort hier sagt. Der Sturz jenes Hauses ist groß. Das ist so furchtbar, was das für Erschütterungswellen in alle Richtungen aussendet. Verwandtschaft, Geschwister, Glaubensgeschwister, Gemeinde, Nachbarschaft und so weiter. Aber ich bin natürlich nicht von einer anderen Welt, sondern ich weiß natürlich auch, dass ungläubige Menschen, die nicht an den Herrn Jesus glauben, die also keine persönliche Beziehung haben, die können auch gute Ehen führen. Ich kenne einige. Aber sie können nicht das von Gott geplante geistliche Ziel erreichen, was Gott eigentlich mit der Ehe möchte. Nämlich ein Mann und eine Frau bilden mit ihrem Schöpfer zusammen eine Einheit und sie spiegeln etwas wider von der Beziehung zwischen dem Herrn Jesus und den erlösten Menschen. Das können Unerlöste nicht. Aber Gottes Kinder, die in dem Herrn Jesus auf diesem Felsen gegründet sind, die können und die sollen das eine Gegenstandslektion sein für die Menschen um uns her. Da werde ich auch noch einmal heute Abend drauf zu sprechen kommen. Nun, Gott will geistlich starke Ehen und Ehen, in denen der Herr Jesus der Mittelpunkt ist, die brauchen auch starke Säulen, auf denen sie ruhen. Und ich will einmal vier dieser starken Säulen, die jede gesunde und starke Ehe braucht, nennen. Die erste Säule nenne ich, das ist Liebe. Und damit meine ich nicht die Hollywood-Liebe oder irgendwie sexuelle Lust oder in diese Richtung gehend. Nein, ich meine die Liebe, die der Apostel Paulus beschreibt im 1. Korinther 13. Dort beschreibt er diese Liebe, ich sage mal, als Merkmal einer starken Ehe. Da sagt Paulus, diese Liebe ist langmütig, diese Liebe ist gütig, diese Liebe ist nicht neidisch, sie ist auch nicht angeberisch, sie ist nicht aufgeblasen, sie ist nicht unanständig, sie sucht auch nicht das Ihre, sie ist nicht verbittert, sie rechnet Böses nicht an und sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich über die Wahrheit. Um es mal zusammenzufassen, das ist die Liebe Gottes, und zwar zu dir und zu mir. Das ist eine Beschreibung der Liebe Gottes zu jedem Menschen. Und eine starke Ehe sollte das Ziel haben, dem Ehegatten mit genau dieser Liebe zu begegnen. Na, ich weiß aus meiner Ehe, voriges Jahr haben wir Goldhochzeit gefeiert, ich weiß, dass einem das nicht immer gelingt, sehr häufig nicht gelingt, dass man da dem widerspricht und diese Dinge nicht so praktiziert. Und trotzdem sage ich es, weil ich sage, ein Ehepaar, Mann und Frau, die sich diese Dinge zum Ziel machen, eine Ehe, in der Mann und Frau dieses Ziel verfolgen, trotz aller Fehltritte und trotz allen Dingen, die da vielleicht nicht ganz so gut gewesen sind, trotzdem, wenn man dieses Ziel verfolgt als Mann und Frau, dann ist eine Ehe jetzt schon ein Stück Himmel auf Erden. Ich kann das sagen, weil ich eben schon ein paar Jahrzehnte hinter mir habe mit all den Fehlern. Und trotzdem kann ich das so sagen, weil das unser Ziel war, vom Anfang unserer Ehe bis heute. Und meine Frau ist ja immer gerne bereit, nach der Stunde auch mit Leuten, auch gerade mit Frauen, zu reden, wenn es um geistliche Dinge geht. Die sitzt ja hier vorne in der Ecke. Fragt sie. Und sie kann euch ruhig die negativen Dinge sagen, die sie mit mir erlebt hat. Das sind nicht wenige. Und trotzdem war unser Ziel, diese Liebe, die der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 13 beschreibt. Wir wollten diese Liebe in unserer Mitte haben. Das ist die Liebe Gottes, mit der er uns geliebt hat. Zweite Säule, die ich nenne, ist die Treue. Also Gott spricht, im Epheserbrief, wir haben es gelesen, von verlassen und verbinden. Verlassen des Elternhauses und Verbinden mit seinem Ehegatten. Also wenn ein Mann und eine Frau heiraten, dann ergeben sich fundamentale Veränderungen in ihren Beziehungen zu anderen Menschen. Auch die Beziehung zu den Eltern verändert sich. Diese Beziehung zu den Eltern ist zwar immer noch von Achtung und von Liebe bestimmt, aber die eheliche Beziehung steht ab der Hochzeit absolut im Vordergrund. Manchmal sehen wir, wenn wir mit Ehepaaren reden, manchmal sehen wir, dass das auch die Eltern manchmal lernen müssen, dass sie ihre Kinder loslassen müssen. Wenn sie mit einem Ehepartner ihr neues eigenes Leben beginnen. Weil Mann und Frau zuallererst füreinander da sind. Weil das haben sich die beiden bei der Schließung des Ehebundes gegenseitig versprochen. Und was diese Treue sonst noch beinhaltet, das finden wir im weiteren Verlauf von diesem Abschnitt vom Apostel Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 13, wo uns Gottes Wort diese Liebe und die Treue noch deutlicher beschreibt. Da sagt er, diese Liebe erträgt alles, diese Liebe glaubt alles, diese Liebe hofft alles und diese Liebe erduldet alles. Oder zusammengefasst könnte ich sagen, diese Liebe hält treu an dem Eheversprechen fest. Mein Partner ist der einzige Mensch, der meine uneingeschränkte Liebe und mein uneingeschränktes Vertrauen besitzt. Dritte Säule, die habe ich überschrieben mit Anerkennung. Und damit meine ich die Anerkennung und die Wertschätzung des von Gott verordneten Platzes innerhalb der Ehe. Damit das deutlich wird, was ich damit meine, lese ich nochmal diesen kleinen Abschnitt, den wir schon mal gelesen hatten, aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. Da haben wir gelesen, ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Denn so wie Christus das Oberhaupt der Gemeinde ist, er hat sie ja errettet und zu seinem Leib gemacht, so ist der Mann das Oberhaupt der Frau. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen. Und zwar in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. An der Stelle muss ich normalerweise immer eine kleine Pause machen. Nicht, dass ihr denkt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber dass das alles nochmal richtig sacken kann und vor allen Dingen bei dem einen oder anderen wird es auch ein bisschen hier unten drin grummeln. Weil ich muss schon sagen, die Verse gehören wohl zu den am meisten oder ich könnte auch sagen, die am kontroversesten diskutierten Aussagen in der Bibel. Weil ich habe mit solchen Leuten gesprochen, manche Männer hängen an diesen Versen und sie möchten gerne, weil das so in der Bibel steht, dass ihre Frauen sich vor ihnen beugen. Und manche Frauen meinen, dass mit diesen Versen die Frauen unter die Männer degradiert werden. Aber Gott will nicht, dass der Mann ein Diktator und seine Frau ein Dienstmädchen ist. Das entspricht überhaupt nirgendwo Gottes Gedanken. Und dieses Wort unterordnen oder unterstellen, das bedeutet nicht mehr und nicht weniger als die schöpfungsmäßige Stellung von Mann und Frau anzunehmen und anzuerkennen. Die Ehefrau und der Ehemann, die Gott gefallen wollen, erkennen die Schöpfungsordnung Gottes an. Und das will ich einfach nur mal nebenbei bemerken. Das ist nicht unser Hauptthema heute Abend. Weil Gott weiß, dass wir alle so vergesslich sind, hat Gott uns sogar ein Erkennungszeichen gegeben, an dem man erkennen kann, dass wir diese Schöpfungsordnung anerkennen. Und das ist bei der Frau die Bedeckung ihres Hauptes und beim Mann die Nichtbedeckung seines Hauptes. Und beide drücken mit diesem Zeichen aus, dass sie den von Gott in der Schöpfung begründeten Platz bewusst anerkennen und einnehmen. Da gehe ich am Ende noch einmal drauf ein. Also der Ehemann geht in seiner Ehe voran und die Frau, die Gott gefallen will, ist bereit, die Führung ihres Ehemannes anzuerkennen und wertzuschätzen. Und von einem Mann, der Gott gefallen will, erwartet Gott nicht nur die rücksichtsvolle und die liebevolle Führung seiner Familie, sondern Gott erwartet von dem Mann, der Gott gefallen will, dass er seine Frau anerkennt, dass er seine Frau wertschätzt und dass er seine Frau liebt. Und damit da nichts irgendwie übersehen wird, gibt er auch gleich an dieser Stelle auch das Maß vor für diese Liebe, die er dem Mann auferlegt. Wie soll er lieben? Er soll sie so lieben, wie der Herr Jesus seine Gemeinde, die Erlösten, geliebt hat. Und wie tat er das? Der Herr Jesus liebte uns alle, die wir zu ihm gekommen sind. Er liebte uns bedingungslos. Das fällt uns Männern manchmal schwer, weil wir immer gewisse Dinge im Auge behalten und sagen, naja, wenn ich so bin mit zu meiner Frau, dann kann ich mit einem leckeren Essen rechnen oder mit irgendwelchen anderen Dingen, die mir gut gefallen. Also wir haben da Schwierigkeiten mit, bedingungslos zu lieben. Aber Gott setzt uns an dieser Stelle dieses Beispiel, der Herr Jesus als Beispiel vor, so wie er uns geliebt hat, so sollen wir unsere Frauen lieben. Das ist bedingungslos und das ist völlig. Der Herr Jesus hat sich hingegeben bis in den Tod. Das ist das Maßstab für uns Männer. Das ist das Maßstab für uns Männer. Der Grund, warum es manchen Ehefrauen schwerfällt, sich ihrem Ehemann zu unterstellen, das ist die Tatsache, dass ihr Mann seiner Aufgabe nicht nachkommt, seinen Platz nicht ausfüllt und ihr nicht die nötige Anerkennung und die nötige Wertschätzung und die nötige Liebe entgegenbringt. Das ist häufig der Grund, warum Frauen Schwierigkeiten haben, Schwestern, auch gläubige Schwestern, die Schwierigkeiten haben, diesen Platz einzunehmen. Das ist eine riesengroße Verantwortung für die christlichen, für die gläubigen Männer. Und da haben wir eine Menge hier im Saal. Und beide, Ehemann und Ehefrau, können sich in ihre Stellung, die sie haben, Mann und Frau, in der schöpfungsmäßigen Stellung, sie können sich beide den Herrn Jesus zum Vorbild nehmen. Schaut den Herrn Jesus an. Der Ehemann liebt seine Frau mit der selbstlosen Liebe, wie der Herr Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und sich für sie, für die Gemeinde, bis in den Tod hingegeben hat. Das ist unser Maßstab. Wir können als Männer dem Herrn Jesus als Vorbild nehmen. Und die Ehefrau, die ordnet sich und nimmt sich auch den Herrn zum Vorbild, die ordnet sich ihrem Mann unter, so wie der Herr Jesus sich seinem Vater im Himmel untergeordnet hat und zu keiner Sekunde auch nur ein bisschen weniger wert war als der Vater im Himmel. Völlig eins mit dem Vater. Wir merken schon, wenn wir uns die beiden zum Vorbild nehmen, dann kann das nur harmonieren miteinander. Ja, es bedarf wahrscheinlich, dass wir öfter mal zueinander kommen und uns gegenseitig um Vergebung bitten für manche Dinge, die einfach von uns versaut worden, versemmelt worden sind. Als vierte Säule nenne ich das Vertrauen. Im Vers 35 im Epheserbrief, den wir schon gelesen haben, der sagt, dass der Ehemann und die Ehefrau völlig eins werden. Da heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden völlig eins sein. Nun, in der Ehe werden Ehemann und Ehefrau zu einer völlig neuen, vorher nicht dagewesenen Einheit. Das heißt also auch, sexuelle oder auch emotionale Beziehungen zu Personen des anderen Geschlechts sind in solch einer Ehe, die Gott gefallen will, völlig inakzeptabel. sexuelle oder auch emotionale Beziehungen. Die Beziehung zwischen den Ehegatten ist einfach auf absolutes Vertrauen ausgerichtet. Eine starke Ehe, in der jeder seinen Platz einnimmt, den Gott ihm zugewiesen hat, durch die Schöpfung, die bringt Frucht für Gott. Eine starke Ehe, die heiligt das Zuhause. Sie öffnet das Haus für die Kraft Gottes und sie schafft ein Heim, in dem Jesus der Mittelpunkt ist. Eine starke Ehe, die ehrt den Schöpfer. Das heißt, eine Ehe, die nach den Prinzipien des Wortes Gottes geführt wird, die gibt Gott die Ehre. Und eine starke Ehe ist ein Zeugnis für die Welt, weil die Welt an dieser Ehe wie ein Beispiel, ein Vorbild für die Liebe Gottes sieht. Und eine starke Ehe erzieht auch die nächste Generation. Das heißt, unsere Kinder lernen an uns, wie eine harmonische Ehe aussieht und vor allen Dingen, welchen Segen eine solche Ehe bringt, wo Mann und Frau bewusst ihren Platz einnehmen in der von Gott gestifteten Ehe. Und da will ich einfach nur einen kurzen Nebensatz für die Ehemänner hinzufügen. Vor allen Dingen für die christlichen Ehemänner. Und das sind drei hier. So wie ihr eure Frauen behandelt, so werden auch eure Söhne ihre Frauen einmal behandeln. Ein Mann, der seine Frau beschimpft oder sich schlecht behandelt, der wird Söhne heranziehen, die sich genau so verhalten werden. Und ein Wort für die Ehefrauen, die ja auch hier im Saal sind, so wie ihr mit eurem Mann umgeht, so werden auch eure Töchter mit ihren Männern einmal umgehen. Eine Frau, die ihren Mann herabwürdigt, die ihn vielleicht lächerlich macht, die wird Töchter heranziehen, die auch keinen Respekt vor Männern haben. Also die Ehe, und davon bin ich zutiefst überzeugt, ist das größte Geschenk Gottes an uns Menschen. Das Größte, was wir mitgenommen haben aus dem Garten damals, die Ehe. Aber sie entfaltet nur dann ihr ganzes Potenzial und ihre ganze Schönheit und ihr ganzes Glück, wenn sie nach den Weisungen des Wortes Gottes geführt wird. Seht mal, in unserer Ehe befinden wir uns ja alle irgendwie auf der Reise. Die einen haben gerade die Reise erst begonnen, die haben gerade vor einer Woche oder vor ein paar Monaten oder Jahren geheiratet, die anderen sind schon länger unterwegs. Wir befinden uns alle auf einer Lebensreise. Ich sag mal einfach fantasiemäßig, wir sitzen alle in einem Ehezug. Und dieser Zug, der hat vier unterschiedliche Klassen. Wir kennen ja meistens heute nur noch die erste und die zweite Klasse, ja. Aber dieser Zug hat vier unterschiedliche Klassen. Und egal, wie lange ihr schon in diesem Ehezug sitzt, wie lange ihr schon unterwegs seid, ihr befindet euch in einer dieser vier Klassen. Und das ist die Frage, die ich euch jetzt stelle. In welcher Klasse sitzt ihr beide? In welcher Klasse sitzt ihr beide? Seid ihr in der vierten Klasse? In der vierten Klasse, da leben Eheleute gegeneinander. In solchen Ehen ist immer irgendwie dicke Luft. Und da ist ein ständiger Kampf. Da ist die Liebe erkaltet. Da ist das erste Glück zerbrochen. Oder befindet ihr euch in der dritten Klasse? In der dritten Klasse, da leben die Ehepartner nebeneinander. Das sind die kalten, das sind die frostigen Ehen. Da weiß keiner vom anderen, was er denkt oder was ihn innerlich bewegt hat oder was ihn erfreut. Hier ist man trotz Ehe einsam und fühlt sich mit seinen Gefühlen immer wieder auch alleine. Oder befindet ihr euch in eurer Ehe in der zweiten Klasse? Die scheint schon viel besser zu sein, weil da lebt man miteinander. Man arbeitet miteinander, man verdient Geld miteinander. Man kauft sich die Möbel miteinander, man erzieht die Kinder miteinander. Das ist doch schön, wenn man miteinander so viele Dinge tut und wenn das miteinander so zur Geltung kommt. Aber es ist nicht das Beste. Es ist nicht das, was Gott eigentlich von uns erwartet in der Ehe. In der ersten Klasse fahren nämlich die Ehen, die füreinander leben. So nach dem Motto, nicht ich, sondern du. Da heißt es, ich liebe dich. Ich helfe dir. Ich mache dich glücklich. Da heißt es, ich will den untersten Weg gehen. Da heißt es, ich will verzichten, ich will vergeben und ich will vergessen. Ich will, dass es dir gut geht. In welcher Klasse befindet ihr euch? Macht euch nichts vor. Seid ehrlich zueinander. Weil dann kann man was ändern. Je nachdem, in welcher Klasse ihr reist, ist eure Ehe vielleicht krank. Hat sich irgendwo eine Krankheit eingefangen? Ich will euch einige Symptome nennen dieser Krankheiten, die dann auftauchen können und die Einfluss ausüben, wie wir unsere Ehe führen. Lieblosigkeit oder Herrschsucht oder Egoismus oder Misstrauen oder Streitsucht oder vielleicht Gleichgültigkeit, ist mir ganz egal, was mein Ehepartner macht oder denkt und so weiter. Und dabei, liebe Freunde, gibt es im Grunde genommen immer nur eine Ursache für jede Krankheit in der Ehe. Es gibt immer nur eine Ursache für alle diese verschiedenen Symptome. Und diese Ursache heißt Sünde. Sünde. Sünde war von Anfang an die Ursache für viele Krankheiten in der Ehe. Und das Interessante ist, der Ursprung der Sünde liegt in der ersten Ehe. Der Ursprung der Sünde liegt in der ersten Ehe. Seht mal, das ist der Grund, warum ich bei dieser Botschaft hier am Anfang, als ich aus dem Alten Testament, aus dem Schöpfungsbericht zitiert habe, da habe ich eine modernere Übersetzung genommen. Normalerweise benutze ich bei meinen Vorträgen immer die revidierte Elberfelder, weil das nach meinem Empfinden so die wortgetreueste Übersetzung im Deutschen ist von der Bibel. Aber da habe ich eine modernere Übersetzung, gerade bei diesen alttestamentlichen Texten, weil das einfach so bildhaft auch vor uns steht, wie Gott aus der Erde den Mann geformt hat und dann aus seiner Seite die Frau und dann hat er die Frau zu dem Mann gebracht. Hat sie neben ihn gelegt vielleicht und dann macht der Mann die Augen auf und sagt, wow, was ist das denn hier? Der hat sich total erschrocken, weil er hatte ja von Gott den Auftrag, allen Tieren da einen Namen zuzuordnen und so weiter. Ja. Und als er dann diese Frau neben ihm liegen sah, das war der totale Knaller. Dann ruft er, das ist sie, endlich, das ist sie, sie ist ein Stück von mir. So habe ich drauf gewartet und jetzt habe ich sie hier. Und Gott, als er die beiden dann geschaffen hatte, der hatte nur dieses eine Ziel. Er wollte sie umgeben mit seiner Liebe. Und dazu hat Gott ihnen einen wunderbaren Garten gepflanzt. Gott hat den Garten gepflanzt. Sie sollten dann das alles nur bebauen und bewirtschaften und schön halten und pflegen und so weiter. Aber Gott hat den Garten gepflanzt und das wird in der Bibel ganz sachlich und nüchtern berichtet. 1. Mose 2, da heißt es, Gott der Herr hatte in Eden einen Garten angelegt. Dorthin versetzte er den von ihm gebildeten Menschen. Also Adam und Eva sollten keinen Mangel haben. Aber sie wussten natürlich auch, was Gott ihnen in Bezug auf den Garten alles gesagt hatte. Unter anderem hat er ihnen auch das gesagt, das finden wir eben auch im zweiten Kapitel, da steht, von allen Bäumen im Garten darfst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Und das, liebe Freunde, das war der Prüfstein für sie. Das war der Prüfstein. mit dem Gott sehen wollte, wem vertrauten sie mehr? Vertrauten sie ihrem Schöpfer, der diesen wunderschönen Garten für sie angelegt hatte, der gesagt hat, bedient euch, könnt alles essen, das ist alles so wunderbar. Also wir freuen uns ja jeden Morgen, wo immer wir hier in Quartieren haben und so weiter, über diese vielen verschiedenen Früchte, die am Tisch stehen. Meine Frau dann mit ihrem Körnerkram sich dann zusammenmischt und so weiter. Ja, alles schöne, leckere Sachen. Aber Gott hat nur Gutes im Sinn gehabt. Und jetzt will er sie prüfen. Wem vertrauen sie mehr? Ihrem Schöpfer oder dem Widersacher, dem Satan? Und der Satan machte sich an die Eva ran. Und er sagte zu der Eva, mitnichten werdet ihr sterben. Nein, nein, das ist nicht der Grund, warum Gott nicht will, dass ihr davon esst. Gott hat einen anderen Grund. Gott will euch mit diesem Verbot, er will euch die Freiheit nehmen. Das ist das Thema morgen. Ich soll meine Freiheit aufgeben? Gott will nicht, dass ihr so werdet wie er. Dass ihr euer eigener Gott werdet, dass ihr eigenständig seid, autark. Und was haben die beiden gemacht? Sie haben davon gegessen. Sie haben rebelliert. Und da berichtet die Bibel auch ganz sachlich, also gar nicht irgendwie so mystisch verbrämt oder dergleichen, sondern ganz nüchtern berichtet die Bibel 1. Mose 3, Vers 6. Eva nahm eine Frucht und aß. Sie gab auch ihrem Mann davon, der neben ihr stand. Auch er aß. Und ich habe über diese Stelle nicht nur einige Male Predigt halten dürfen, sondern ich habe darüber nachgedacht. Ich habe mir die Frage gestellt, warum hat Adam seine Frau nicht gestoppt? Warum hat er nicht gesagt, lass die Finger da weg? Oder warum hat er sich nicht geweigert, ihrer Sünde zu folgen? Und die Antwort, die ich mir selber gegeben habe, aus dem ganzen Zusammenhang, was wir bisher gehört haben, Adam hatte die von Gott gegebene Führung, die er hatte als Mann, der vorangehen sollte, er hatte diese von Gott gegebene Führung nicht übernommen. Er ließ zu, dass Eva auf den Betrug Satans hereinfiel. Adam blieb passiv. Das ist ein Problem für viele Männer, auch christliche Männer, gläubige Männer, dass sie eher dazu neigen, passiv zu bleiben. Das sehen wir im Alltag an vielen Dingen. Da ruft der Lehrer oder gibt dem Kind einen blauen Brief mit und sagt, er will mit einem der Eltern reden. Und der Brief, der kursiert dann von der Mama zum Papa und beide gucken den an und der Papa gibt ihn dann gleich zur Mutter rüber und sagt, geh du dahin, rede du mit der Lehrerin. Wir schicken die Frauen vor. Wenn einer der Jungs eine Scheibe eingeworfen hat beim Nachbarn, wir schicken die Frau vor. Mach du das. Wir ziehen uns zurück. Wir sind passiv. Wir entsprechen nicht der Führung, die wir eigentlich haben sollten. Und das sehen wir bei Adam schon hier. Er blieb passiv. Und deswegen, aus diesem Grund, hält Gott auch Adam für die Sünde verantwortlich. Das ist schon erstaunlich. Aber da sehen wir genau, warum, was der Fehler war bei Adam, dass er so passiv geblieben ist. Weil Eva verführt wurde, aber Adam wurde nicht verführt. Adam sündigte bewusst und willentlich. Das lesen wir im Neuen Testament. 1. Timotheus 2, Vers 14, da heißt es, Adam wurde nicht verführt. Die Frau wurde verführt und geriet in Übertretung. Das war der sogenannte Sündenfall. Und danach haben die beiden jetzt gewartet auf die versprochene Erleuchtung, die der Satan ihnen gesagt hat. Euch werden die Augen aufgehen und so weiter. Sie haben darauf gewartet. Aber die Erleuchtung kam nicht. Stattdessen wurden sie von einer schrecklichen Schuld und von einer Scham überfallen. Und ihr Geist, den Gott ihnen gegeben hatte, war das Erste, was gestorben war und von Gott getrennt wurde. Und danach begann der Leib den langsamen Prozess des Zerfalls, der dann im physischen Tod geendet hat. Und genau davon spricht Paulus im Neuen Testament, im Römerbrief. Da heißt es, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Alle. Auch alle hier. Weil wir alle gesündigt haben. Egal, wie fromm ihr aus der Wäsche guckt. Das beeindruckt mich vielleicht, aber Gott nicht. Alle haben gesündigt. Und so ist das nun mal mit der Sünde. Und wir haben das auch alle schon in unserem Leben erfahren, liebe Freunde. Die Sünde verspricht viel, aber sie gibt wenig. Sie verspricht Freiheit und Vergnügen, aber sie liefert Gebundenheit und Schuld und Scham und Tod. Und Adam und Eva schämten sich. Und sie wussten, dass sie schuldig waren vor Gott. Und sie wollten ihre Schuld mit Blättern vor Gott verbergen. Und ihre Nacktheit, das war gewissermaßen das Bild ihrer Sündhaftigkeit. Und Gott kam dann, wie er es gewohnt war, in den Garten. Und er rief Adam: Adam, wo bist du? Ja, glaubt einer von euch, Gott wusste nicht, hinter welchem Busch der hockt? Und trotzdem hat er gerufen. Und der Grund, warum Gott gerufen hat: Adam, wo bist du? Weil er wollte Adam die Möglichkeit geben, freiwillig hinter seinem Busch hervorzukommen und zu ihm zu sagen: Herr, es ist eine Katastrophe passiert. Wir haben gesündigt. Aber er hat das nicht gemacht. Er hat gleich auf seine Frau gezeigt. Die Frau, die hast du mir gegeben. Die hat genommen. Jetzt standen die beiden ungeschützt mit ihrer Sünde vor den Augen des heiligen Gottes. Keine Chance. Aber in seiner großen Gnade, und Gnade heißt unverdient, in seiner Gnade gab Gott ihnen etwas, mit dem sie dann vor Gott treten konnten. Er gab ihnen etwas, mit dem ihre Sündhaftigkeit bedeckt wurde. Er bekleidete sie mit Fellen. Und weil Felle eben nicht auf Bäumen wachsen, mussten dafür jemand stellvertretend sein Leben geben. Und ich könnte mir gut vorstellen, liebe Freunde, obwohl es da dieses Wort da nicht steht, aber ich kann mir gut vorstellen, wegen der Gesamtbotschaft in der Bibel, ich könnte mir vorstellen, dass im Garten Eden ein Lamm sterben musste, um die Sünde von Adam und Eva zu bedecken. Und die Bibel sagt, im 1. Mose 3, dann bekleidete Gott der Herr Adam und seine Frau mit Gewändern aus Fell. Und das ist bis heute so, liebe Freunde. Kein Mensch kann wegen seiner Sünde vor Gott treten. Aber Gott liebt uns. Und er hat, bevor er schon die Welt gemacht hat, hat er sich schon, weil er wusste, wie das alles endet mit uns, wie wir diese Freiheit, die er uns gegeben hat, die Freiheit, Entscheidungen treffen zu können, wie wir die missbraucht haben. Und hat vorher schon einen Plan gefasst, wie er dem Menschen doch noch eine Möglichkeit geben konnte, zu ihm zu kommen. Und als dann der von Gott festgesetzte Zeitpunkt kam, da sandte Gott den Retter in die Welt, der den Preis für die Sünden der Menschen bezahlen würde. Und das war der Herr Jesus. Das war das Lamm Gottes, der gekommen ist und am Kreuz den Preis für unsere Sünden bezahlt hat, nämlich Tod. Genauso wie dieses Lamm in dem Garten Eden gestorben ist, damit Adam und Eva vor Gott treten konnten. Und deswegen lesen wir im Neuen Testament, Johannes der Täufer spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und durch sein vergossenes Blut am Kreuz, liebe Freunde, wurde die Sünde nicht nur bedeckt, sondern sie wurde abgewaschen. Unter einer Bedingung: Wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ihn darum bitten. Das ist seine Bedingung. Und ich glaube, er hatte allen Recht, diese Bedingung daran zu knüpfen. Und jetzt lädt er dich ein, ihm dein Leben anzuvertrauen. Damit er nicht nur dich, sondern damit er auch deine Ehe heil machen kann. Und deswegen frage ich dich am Ende dieser Botschaft: Hat Gott heute Abend vielleicht zu dir über deine Ehe gesprochen? Wie wäre es denn, wenn ihr heute Abend als Ehepaar zurückbleiben würdet, um miteinander zu beten? Oder wie wäre es denn, wenn ihr heute Abend euch gegeneinander noch einmal neu euer Eheversprechen erneuert? Oder wie wäre es denn, wenn du dich heute Abend mal bei deinem Ehegatten entschuldigst? Oder wie wäre es denn, wenn ihr mal zusammen auf die Knie geht mit deinem Ehegatten, um Gott für eure Ehe zu danken? Das wäre alles wunderbar, liebe Freunde, weil es in jedem Fall eure Ehe stärker machen würde. Aber vielleicht hat Gott auch heute Abend zu dir über Sünden in deinem Leben gesprochen. Und vielleicht willst du sie ihm heute bringen und ihm bekennen, weil er sie vergeben will, wenn du ihn darum bittest. Das ist die Grundvoraussetzung, um eine Ehe wieder heil zu machen, dass die Einzelnen ihre Sünden zu dem Heiland bringen, damit er sie vergibt und reinigt. Und deswegen sagt die Bibel ja völlig zu Recht, wenn wir unsere Sünden bekennen, also vor ihm mal aussprechen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das will Gott machen, Leute. Da kann man nicht einfach achtlos dran vorbeigehen. Da sitzen vielleicht Leute hier, die leben in einer kaputten Ehe und sind nicht bereit, den Weg zu gehen, den Gott ihnen zeigt. Und er ist der Einzige, der eure Ehe heil machen kann, weil er die Ehe gestiftet hat und weil er das Gute will in dir und in deiner Familie, in deiner Ehe. Und deswegen lädt Gott dich noch einmal ein. Kehre um, sagt Gottes Wort. Kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über dich erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Und deswegen vielleicht hast du dich ja auch nur innerlich ein Stück weit von dem Willen Gottes oder von dem Weg Gottes einfach entfernt. Dann kann ich dich einladen, komm nach Hause. Vielleicht hast du dich schon mal bekehrt, vor ein paar Jahren oder was auch immer. Da sind aber Dinge eingekehrt in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Leben. Sünde, die dir den Blick auf den Herrn versperren. Komm nach Hause. Gib dein Leben noch einmal neu in die Hände des Heilandes. Das ist eine Einladung von ihm. Ich habe das Vorrecht, euch diese Einladung zu überbringen. Aber kommen musst du selbst. Wenn er in deinem Herzen wohnt, dann wird er anfangen, deine Ehe heil zu machen, wenn er in deinem Herzen wohnt. Gott will dir eine Möglichkeit geben, heil zu werden, die Krankheit der Sünde abzulegen und bei ihm am Kreuz reichlich beschenkt zu werden mit Vergebung und ewigem, nicht endenden Leben. Und wenn du nicht weißt, wie du ihn anreden kannst, kannst du machen, wenn wir jetzt gemeinsam ein Lied singen. Wir wollen gemeinsam das Lied singen, ich komme zum Kreuz, ich suche Gnade bei dir. Ich komme zum Kreuz, für mich starbst du hier. Ich komme aus Schwachheit jetzt zu deiner Kraft. Jesus, ich komme zum Kreuz. Das könnten deine ersten Worte sein, die du zu ihm sagst, wenn du willst, dass der Herr Jesus dein Leben heil macht und dann anfängt, mit dir zusammen deine Ehe heil zu machen. Ich lade dich ein, dieses Lied zu deinem Gebet zu machen. Und ich denke, es ist angemessen, wenn wir so ein Lied singen, wo er der Mittelpunkt ist, weil er derjenige am Kreuz ist, der für dich alles gut gemacht hat, dass wir alle aufstehen, während wir singen. Und dann werde ich, wenn wir gesungen haben, mit uns beten. Bitte sehr.
Ich komme zum Kreuz, suche Gnade bei dir. Ich komme zum Kreuz, für mich starbst du hier. Komme aus Schwachheit nun zu deiner Kraft. Jesus, ich komme zum Kreuz. Mit offenen Armen rufst du mich zu dir. Du nimmst mich Verlorenen an. Du zahlst den Preis meiner Schande und Schuld. Jesus, ich komme zum Kreuz. Ich komme zum Kreuz, hier nimmst du mich jetzt an. Ich komme zum Kreuz, wo mein Leben begann. Ewiges Leben als Gottes Geschenk. Jesus, ich komme zum Kreuz. Du hast Erbarmen, du sehnst dich nach mir. Dein Leben ist unendlich groß. Ich danke dir von Herzen dafür. Jesus, ich komme zum Kreuz. Ich komme zum Kreuz, finde Gnade bei dir. Ich komme zum Kreuz, für mich starbst du hier. Komme aus Schwachheit nun zu deiner Kraft. Jesus, ich komme zum Kreuz.
Herr Jesus, wir wollen dir ganz herzlich danken. Wir wollen dir danken für diese Einrichtung, die du erfunden hast, die Ehe. Was für ein kostbares Geschenk für uns. Und wir alle, die wir verheiratet sind, wir haben viele Kostbarkeiten auch erfahren und genießen dürfen, Herr. Aber wir wissen auch um die Angriffe. Wir wissen auch um die Gefahren, die in der Ehe lauern. Und die weißt du auch, Herr. Und du hast uns heute einiges davon gezeigt und auch gezeigt, wo das alles herkommt. Und es liegt auch in unseren Herzen, die Sünde, Herr. Aber du hast auch dafür einen Ausweg geschaffen, dass jeder kommen kann und all die Sünden und die Schuld, die wir auf uns geladen haben vor dir, dem Heiligen, dass wir sie loswerden können. Und du hast dafür einen unsagbar hohen Preis bezahlt. Lieber Vater im Himmel, du hast deinen Sohn gesandt, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Und wir wissen, dass der Lohn für die Sünde der Tod ist und dein Sohn ist in diesen Tod hineingegangen, für uns, an unserer Stelle, damit niemand von uns dort enden muss. Herr Jesus, dafür danke ich dir. Und ich bete jetzt für alle die, Herr Jesus, die vielleicht noch nie bei dir waren. Ich bitte dich, Herr, klopfe noch einmal an ihre Herzen, ob da nicht jemand ist, der heute sein Leben dir öffnet, dich einlädt, dich anruft, und um Vergebung seiner Sünden bittet. Danke, Herr Jesus, dass du niemanden hinauswirfst. Ich bete auch für die, Herr, die vielleicht Nöte haben in ihrer Ehe. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass sie vielleicht das ein oder andere gehört haben, was sie motiviert, noch einmal neu, vielleicht mit Ehegatten zusammen zu dir zu kommen, vor dir sich zu beugen, Herr, und die Schuld und Sünden gemeinsam zu bekennen. Und neu anzufangen mit dir. Du bist dazu immer bereit, Herr. Ich bitte dich um deine Gnade. Klopfe an die Herzen. Danke, Herr Jesus, dass du niemanden, der zu dir kommt, hinausstoßen wirst. Und über all dem will ich deinen Namen auch heute Abend laut preisen, weil es nur in deinem Namen diese Rettung gibt. Amen.
Amen.
Wir nehmen noch einmal kurz Platz, bitte. Und ich darf noch einmal einladen, meine Frau sitzt hier vorne, die Annegret, die ist gerne bereit, mit Frauen zu reden. Bleibt einfach zurück oder wir können uns auch bei einem Getränk unterhalten, austauschen, Fragen beantworten. Nimm die Gelegenheit wahr, die Gott dir gibt, um vielleicht selber in Ordnung zu kommen mit Gott und dann als nächsten Schritt dass Gott in deine Ehe hineinwirken kann, durch das, was er an dir neu gewirkt hat. Nun, ich lade euch alle ein, morgen Abend, das ist zwar ein besonderer Tag, um 18 Uhr, da haben wir ja das Thema, ich soll meine Freiheit aufgeben, da wollen wir drüber nachdenken, das ist ja ein Männerabend, also die Frauen mal alle weghören, du auch. Ja, ich freue mich schon morgen drauf und ich glaube, es gibt auch irgendwie über Kleinigkeit zu knabbern, habe ich den Eindruck so. Ja, also ab morgen früh wird nichts mehr gefuttert. Und ich bitte euch, dass ihr zahlreich kommt und bringt noch ein paar Männer aus der Nachbarschaft mit, die sich auch informieren wollen, was hier geht, die auch Gemeinschaft haben wollen und etwas mit uns gemeinsam essen wollen und auch die Botschaft des Wortes Gottes hören wollen. Und bis morgen Abend will ich euch alle der Gnade Gottes anbefehlen und ich sage euch allen, auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Das ging schon wesentlich besser. Dankeschön. Jetzt kommt noch einmal der Gunther. Bitte sehr, Gunther. Ups, wo geht's denn hier raus?
Ja, Rudi hat uns ja schon eingeladen. Das wollte ich einfach nochmal sagen. Seid herzlich eingeladen noch zum Gespräch. Rudi hat es angeboten, auch Annegret, wo persönliche Fragen sind, was Ehe betrifft, aber auch alle anderen Geschwister auch hier, die sind jetzt noch ein Stück da. Und so wie ihr Zeit habt, nutzt die Möglichkeit. Alle, die trotzdem jetzt doch nach Hause gehen wollen und müssen, einen gesegneten Abend. Und so der Herr es schenkt, dann morgen oder dann übermorgen ein Wiedersehen. Diese Einladung für morgen hat Rudi schon angesagt. Und für Samstagabend ist dann wieder für alle die Einladung da.